Hi Tim.
Hallo Jonas, wie geht es dir heute?
Ja, wir müssen ja einmal Folgendes aufklären, dass sich in letzter Zeit haben wir ja nicht jeden zweiten Dienstag eine Folge veröffentlicht und es lag dann schlussendlich doch an mir.
Ja, nein, nicht nur. Also wir waren glaube ich beide limitierende Faktoren.
Ja.
Aber wenn es jetzt gut läuft, haben wir nur eine Pause-Folge. Ne? Also wenn Vanessa jetzt schnell schneidet, dann geht das schnell weiter.
Dann geht es schnell weiter, ja. Das ist gut, den Druck immer auf andere weitergeben.
Ja, logisch. Also ich meine, ich kann das auch schneiden, aber wird nicht so schön.
Das glaube ich. Weißt du, über was wir jetzt einsteigen können? Das ist ein spannender Punkt. Du und ich haben uns ja beide neue MacBooks gekauft.
Ja.
Und ich stand ja beim Mediamarkt. Also wir sind sonntags irgendwie einkaufen gegangen und, ja, warte ganz kurz. Sonntags einkaufen gegangen, meine Tochter brauchte neue Schuhe, meine Frau und sie sind neue Schuhe kaufen gegangen, die Mädels halten da zusammen, der Papa ist da wohl nicht so erwünscht. Ich bin dann in den Mediamarkt rein und habe mir mal die Laptops angeguckt, die MacBooks.
Ja.
Ich habe überlegt zwischen Air, M3, M3 Pro. Und ich war dann sehr stolz, dass ich mit 18 Gigabyte RAM einen MacBook Pro gehabt und dachte so, das kriege ich so nicht zum Schwitzen. Jetzt sind wir beide ja unterschiedlich. Ich bin derjenige, der die Strategien macht und so ein bisschen die Daten crunched und du bist eher derjenige, der viel Daten crunched und weniger Slides ballert.
Ich mache einfach alles parallel, das ist das Problem.
Nein. So, jetzt darfst du verraten, wie viel Gigabyte.
Also soll ich kurz sagen, wie viele Slides ich gerade offen habe, wie viele verschiedene Präsentationen?
5. Das ist nicht wichtig. Es geht darum, wie viel Gigabyte.
Also, ich kann ja meine Geschichte kurz erzählen. Als ich letztes Jahr bei Freena raus bin, musste ich meinen 32 Gigabyte MacBook Pro M2 abgeben. Ich glaube, es war ein M1 Max noch oder sowas. Und dachte mir dann so, boah, fängst du jetzt gleich an, dir was Richtiges zu kaufen? Nein, ich kaufe mir erstmal MacBook Air. MacBook Air gekauft, 24 Gigabyte Arbeitsspeicher, weil ich brauche Arbeitsspeicher. Ne? Also ich bin einfach ich bin messy, was Tabs angeht. Ich habe gerne viele Tabs offen. Und gleichzeitig schneide ich gerne Videos und gleichzeitig crunche ich gerne Daten. Also es ist so, es muss alles auf einmal gehen. Und das MacBook Air ist schön, ist ein super Gerät, ist schön leicht, sieht gut aus, hat genug Arbeitsspeicher. Nicht für mich. Ich meine, wir haben das ja schon mal gehabt, ne? Die letzten paar Male beim Aufnehmen ist zwischendurch dann der Ton eingefroren und das Bild, was nicht an der Internetverbindung lag, sondern an meiner Art und Weise, wie ich mit Rechnern umgehe. Deswegen habe ich mir jetzt ein neues MacBook Pro gekauft und die Entscheidung war sehr einfach. Ich musste nämlich einen M3 Max kaufen, weil es gibt den Rechner mit 96 GB Arbeitsspeicher nur als M3 Max. Das heißt, ich habe mir den zweithöchsten Arbeitsspeicher gekauft, den es in einem MacBook Pro gibt und ich bin damit sehr zufrieden. Ich habe heute ihn richtig eingerichtet, es ist alles offen, es läuft alles wie eine Eins. Und also wenn ihr zuhört, seht ihr nicht, was ich gerade mit dem Finger mache. Aber es gibt auf dem Mac diesen Activity-Monitor. Gibt es genauso auf Windows-Rechnern, der dir dann zeigt, wie viel Arbeitsspeicher nutzt du gerade. Bei dem alten MacBook Air war dieses kleine Kästchen, was normalerweise einen Graphen haben sollte, einfach nur rot. Weil es wird grün, wenn du so ein bisschen nutzt. Es wird gelb, wenn du mehr nutzt. Dann wird es rot, wenn du es ausgenutzt hast. Es war durchgehend rot. Und beim neuen ist da eine kleine grüne Linie unten. Das ist, ja. Und das Ding ist natürlich, ja, 96 sind übertrieben. Wahrscheinlich hat 48 auch gereicht. Aber ich dachte mir dann so, ey, ich setze das eh ab und das Ding soll mal länger als ein Jahr halten. Also war das dann so, ja. Und dann 2 Terabyte Festplattenspeicher und sowas noch. Also es ist jetzt schon eine Höllenmaschine, aber ist geil. Mal gucken, für wie lange. Vielleicht reden wir in einem Jahr wieder drüber, muss ich mir den nächsten mit 200 Gigabyte Arbeitsspeicher kaufen.
Ja, das sieht man, wo man sich hinentwickelt, ne? Die Rechner, die man früher hatte, ja.
Oh, ja. Ey, das ist krank. Ich habe mir überlegt, ob ich mir noch ein neues MacBook Pro kaufe, ein vernünftiges und einfach noch einen stationären Rechner.
Oh, das hatte ich mir auch überlegt.
Ja, aber es lohnt sich nicht, weil das Einzige, was bringen würde, wäre ein Mac Studio und die sind genauso teuer, haben die gleiche Technik drin. Von daher dachte ich mir so, nee, dann wird das jetzt das MacBook Pro und fertig. Kann ich sehr empfehlen. Es gibt noch 2 Versionen, die teurer sind. Man kann nämlich noch 2 Terabyte mehr Arbeitsspeicher reinpacken und nochmal von 96 auf 128 Gigabyte Arbeitsspeicher gehen. Aber da dachte ich mir dann doch so, nein, wir müssen es auch nicht übertreiben.
Ja.
Aber wie bist du jetzt? Du hast jetzt 16 Gigabyte. Reicht dir das?
Ich habe 18.
Ja, gut, stimmt, weil es jetzt irgendwie komisch 18 und 36 sind.
Also es macht den Eindruck, dass es reicht. Ich werde mal gucken, wann es irgendwie wie in die Knie kommt. Aber ich habe auch den Aktivitätenmonitor noch gar nicht angeguckt. Den müsste ich mir vielleicht mal angucken. Ist jetzt das Problem. Ja. Ich habe mir den ja jetzt gekauft. Zurückschicken wird eher schwer.
Meiner ist sowieso englische Tastatur, kam direkt aus Shenzhen. Das heißt, da ist Zurückschicken auch mal so ein bisschen schwierig.
Ich versuche gerade gut einzuleiten unser Thema.
Ich könnte auch überleiten unser Thema.
Das
Ding ist nämlich, warum habe ich so viele Tabs offen? Warum habe ich so viele Slides offen? Weil ich einfach als Berater für verschiedene Firmen arbeite. Deswegen muss ich einfach meinen Chrome-Browser mit sehr vielen verschiedenen Accounts offen haben. Und da sind wir auch gleich beim Thema, ne? Weil wir so ein bisschen drüber reden wollten. Wann macht es denn Sinn, sowas wie mich reinzuholen? Oder wann macht es Sinn, wirklich Teams komplett selber aufzubauen? Und was ist das Pro und Con und so weiter?
Ja, sag mal deine Meinung, vertret mal deine Meinung, mal gucken, ob wir die gleiche haben, weil ich bin ja sozusagen, obwohl du hast davor auch auf jeden Fall in einer Firma lang Data aufgebaut, ich habe davor jetzt oder jetzt gerade in zwei Firmen Data aufgebaut, vorher als Berater unterwegs gewesen und jetzt können wir mal die Philosophie über die unterschiedlichen Themen diskutieren.
Also ich kann da tatsächlich aus meiner Inhouse-Zeit gar nicht so viel zu sagen, weil bei den meisten Firmen das echt nicht gewünscht war, irgendwie Externe reinzuholen. Also ich hatte zum Beispiel ein Ding, wo ich ein großes Projekt hatte bei Freenow. Da musste ich Data Governance bauen und Data Engineering weiter pushen. Und dann haben wir so überlegt, ey, wir könnten jetzt dafür irgendwie x Millionen, ich glaube es waren 1,5 oder sowas planen für die nächsten 2 Jahre für 20 Leute. Oder wir stellen die ein. Und dann dachte ich mir tatsächlich, das kann ja keiner wollen, dass wir die einstellen, weil es ist ja viel sinnvoller, wenn wir nicht auf der Payroll haben. Es war tatsächlich so, dass wir sie einstellen sollten. Deswegen, also ich habe es wenig vorher gesehen. Bei den Problemen, die ich jetzt sehe und auch so ein bisschen bei dem, was ich bei Freenow gesehen habe und du weißt ja, wie bei Freenow bei mir das Team rauf und runter gegangen ist, mal von 50 auf 120, dann wieder auf 60, dann wieder auf 100, dann wieder auf 120, dann wieder auf 90. Ich glaube, es gibt viele Sachen im Datenbereich, wo es total Sinn macht, sich Externe reinzuholen für bestimmte Projekte. Und ich habe noch eine andere gute Aussage, da können wir nachher später drauf kommen, aber erzähl du erst mal.
Ja, ich stelle folgendes Phänomen oder folgende Situation fest. Wenn man als Externer reinkommt, unabhängig von extern oder sozusagen intern, aber als neue Person reinkommt, dann hast du, Kerstin hat es immer so schön gesagt, so eine Honeymoon-Phase von so 6 Monaten bis 1 Jahr. In dem kannst du noch sozusagen als Externer oder als Neuer sehr cool Sachen treiben, Innovation vorantreiben und du bist der Neue und du hast sozusagen noch, du bist noch nicht der Prophet im eigenen Land. Ja. Nach aber 6 Monaten, 1 Jahr bist du der Prophet im eigenen Land und kannst gar nicht mehr den Change so stark vorantreiben, wie es jemand Neues oder Externes tun kann. So, jetzt kannst du nicht ständig neue Personen intern einstellen, jedenfalls nicht auf den Ebenen, wo du den Change meistens brauchst, nämlich top-down. Und dann nutzt du die Chance und holst dir auf gewissen Ebenen Freelancer und Berater rein. Das ist sozusagen die eine Ebene. Die andere Ebene ist, wenn du Projekte hast, die abgeschlossen sind, Anfang und Ende, und du brauchst dafür sozusagen kurz Kapazitätsspitzen, bin ich davon überzeugt, dass man das über einen Berater machen sollte oder über externe Kräfte dann auf einer operativeren Ebene, anstatt die Person einzustellen.
Sehe ich genauso. Und da kommen wir eigentlich gleich zu meiner sehr provokanten Aussage, die ich jetzt machen möchte. Wir reden ja ganz oft über diesen Beruf des Chief Data Officers, den du ja hast. Und ich glaube inzwischen, nachdem ich jetzt ein Jahr lang überall rumgeeiert bin und Sachen gemacht habe, vielleicht ist das Problem, warum es den Chief Data Officer nicht überall gibt, wirklich genau das. Du brauchst jemanden, der Hardcore-Strategie kann, der ein Hardcore-Experte ist, der einen frischen Blick auf die Sachen hat, der dem Management einmal sagen kann, Leute, so nicht, wir müssen das anders machen, aus den und den Gründen. Aber ich weiß nicht, ob diese Position wirklich was ist, die 5 Jahre in einem Job Sinn macht. Oder andersrum, ob Leute wie wir diese Position machen, wirklich 5 Jahre auf den Job dann Bock haben oder ob einfach genug Change da ist und genug getrieben werden kann, damit du das machen kannst. Weil ich habe jetzt ganz oft schon gedacht mir, ey, eigentlich mache ich diesen Job in verschiedenen Firmen, aber ich sehe auch, ich habe einen bestimmten Batzen an Sachen, die ich tun muss, die mache ich oder ich bringe die Strategie auf den richtigen Weg, aber dann ist es eigentlich gar nicht mehr nötig, dass jemand von meinem Format oder so oder deinem Format da sitzt. Also hört sich jetzt assi an, ein bisschen arrogant, aber es ist wirklich so, es ist einfach sinnvoller, dann woanders hinzugehen, das Gleiche da auch zu machen oder eben durch die neu erlernten Sachen, die du gemacht hast, das woanders wieder zu machen.
Ja, dafür brauchst du natürlich ein Netzwerk, dadurch musst du sozusagen anerkannt sein. So Rent a Data Leader oder Data Consultant.
Genau, Chief Data Officer on Demand.
Ja, ist eigentlich keine schlechte Idee, das sozusagen so aufzubauen. Du brauchst es, glaube ich, nicht immer. Im Konzern hilft es aber, oder in großen Organisationen unter KMUs, also vielleicht eher ab deutscher Mittelstand und Großkonzern, brauchst du wirklich jemanden, der immer wieder frischen Wind reinbringt, und der sozusagen zirkuliert. Und von daher bin ich fest der Meinung, dass du immer wieder, also ganz offen gesprochen, ich habe auch manchmal das Gefühl, es hilft, du holst dir jemanden extern rein, dem sagst du eigentlich, wie du die Story gerne hättest, der verkauft die Story, dann ist das Thema auch durch. Ja? Also ich glaube, wir haben alle schon mal dieses Spiel gespielt.
Ich bin auch gerade gerne dieser Spielball, muss ich sagen. Das macht mir sehr viel Spaß. Also wenn ich auf dem gleichen Level bin und die gleiche Meinung habe, aber ich bin ja gerne der Bad Cop und das funktioniert gut. Ich glaube, das kann ich auch besser, als irgendwo zu konsolidieren.
Und dann wiederum, Also sozusagen, das ist so die strategische Ebene, das hat Vor- und Nachteile, aber ich glaube, es gibt gewisse Spielregeln, nach denen man spielen muss.
Ja.
Das ist halt eben so. Auf einer operativen Ebene, wie gerade gesprochen, sollte schon dieser Stand sein, dass in meinem Fall, bin ich davon überzeugt, hört auf, Leute einzustellen, die operativ 2 oder 3 Jahre irgendeine Arbeit für euch machen. Wenn du eine Agentur reinholst, wenn du weißt, du hast es schwer, Data Engineers zu hiren, Data Scientisten zu hiren und du brauchst mal für 1,5 Jahre jemanden, der dir die Sachen aufbaut, go for it. Aber langfristig auf keinen Fall.
Nee.
Weil dann hast du die Intelligenz extern liegen. Jetzt hast du bei Agenturen oder klassischen Beratungen auch oft mal die Fluktuation. Das heißt, wie ist es dokumentiert? Was passiert dann? Es hat also Vor- und Nachteile.
Alles, ganz klar. Aber ich sehe auch so ein bisschen, also du hast auch eine gute Sache gesagt. Diese 6 bis 8 Monate sind ja auch ganz oft Onboarding. Du musst ja auch ganz oft, wenn du irgendwie dich auf was langfristig einstellst, dann musst du auch irgendwie richtig reinkommen. Was ich aber ganz oft bei mir sehe, wenn ich jetzt irgendwo reinkomme, dann sind die Themen einfach nach 2, 3 Tagen Workshop ziemlich klar, die angefasst werden müssen. Und klar sind da wie 10 andere Sachen, deswegen wieder der Prophet im eigenen Hause. Aber das brauchst du teilweise auch gar nicht. Deswegen, ich finde, du hast auch ganz oft, wenn du jetzt von extern was reinholst, hast du diesen Kickstart-Effekt, dass Sachen einfach schneller gehen.
Ja.
Und wahrscheinlich sind sie dann trotzdem nie perfekt oder nie 100%ig, weil klar, ich baue auch mehr MVPs, als dass ich jetzt irgendwie da bin und irgendwelche Sachen langfristig betreue. Aber das ist auch nochmal ein ziemlich großer Vorteil. Ja.
Hm. Weißt du, du hast gerade einen spannenden Punkt gesagt. Dieses, manchmal hilft es auch, dass extern jemand kommt, der sagt, ihr müsst jetzt nochmal einen Meter höher springen und strengt euch mal mehr an, wie wenn das intern jemand macht, weil du dann die Situation hast, dass du dir kulturell nicht die Sachen verbrennst.
Ja, und das ist auch sehr witzig. Also kulturell und auch politisch nicht, ne? Weil ich hasse ja Politik. Ich hasse das, wenn irgendwelche Leute sich darstellen wollen, irgendwie was machen, weil sie denken, das ist für sie besser. Aber ich bin wahnsinnig gerne da, um Leute irgendwie ein Level nach oben zu ziehen. Und der Witz ist genau, was ich jetzt ganz oft merke, wenn ich als Externer reingeholt werde, dann denken die ja, ich bin der Experte. Ich bin das in den meisten Sachen dann wahrscheinlich auch. Aber die wird auch ganz anders begegnet, wenn du als Externer reinkommst, als wenn du da arbeiten würdest. Ne? Also ich muss mich selten rechtfertigen, wenn ich irgendwas sage, weil ja, Tim wurde eingekauft als Marketing/Data/irgendwas-Experte. Das heißt, wenn der das sagt, wird er das nach 15 Jahren wahrscheinlich wissen. Und er wird uns auch sagen, wenn es nicht so ist. Das ist ganz komisch, weil das Vertrauen, habe ich das Gefühl, auch so ein bisschen so dieses kulturelle Denken dabei, ist viel besser, als wenn du fest eingestellt bist.
Hm.
Also bei mir zumindest. Vielleicht ist das auch irgendwie total subjektiv und nicht immer so, aber...
Ja, also wäre mal interessant, vielleicht wissen es die Hörer und Hörerinnen, vielleicht gibt es da so ein Phänomen aus der Psychologie oder sowas, dass Leuten, mit denen du lang zusammenarbeitest, dieses Fachwissen gar nicht mehr schätzt. Also es kann ja trotzdem sein, dass du einen Experte hast und die Wahrnehmung aber trotzdem irgendwie, also dass man abstumpft, wenn man es ganz einfach betitelt.
Oder eben auch genau dieses Trusting, ne? Wenn du irgendwie, wenn ich jetzt, also habe ich bei allen Firmen schon gesehen, wenn ich irgendwie 2 Jahre da bin und natürlich nicht alle Sachen perfekt funktionieren, die ich gesagt habe, die ich machen möchte, ob das jetzt aus kulturellen Gründen ist, ob das aus Zeitgründen ist, ob das ist, weil ich keine 10 Leute eingestellt kriege, dann ist natürlich auch dieser Trust schneller weg. Das heißt, du kündigst was an. Das hört sich auch geil an. Ja, ich funktioniere nur gut, weil Leute nicht sehen, dass ich doch gar nicht so deliver, wie ich eigentlich will.
Ja,
vielleicht ist es das auch. Vielleicht bin ich besser darin, kurzfristig Sachen irgendwo hinzurotzen und dann zu gehen. Und dann können die Leute damit arbeiten, das ist super. Und dann gehe ich beim nächsten hin. Und vielleicht komme ich später nochmal wieder und räume das dann ein bisschen auf, mache es ein bisschen besser, aber ja.
Ich glaube, es muss immer, wenn man es auf 2 Typen beschränkt, es gibt eine Person, die den Acker findet, den Acker umpflügt und sozusagen fürs erste Mal präpariert. Also viel Aufbauarbeit, Strukturarbeit, auch viel Chaos mit dabei. Und eine andere Person Typ, die gerne immer wieder sät und erntet und das über Jahre hinweg den gleichen Prozess macht und leichte Veränderungen mitmacht. Und ich glaube, wir beide sind eher Typen, die das Erste machen. Also wenn ich in eine Organisation reingehe, will ich aufbauen, umbauen, strukturieren. Umso mehr Chaos, umso mehr mag ich es, um einmal was nach vorne zu bringen. Ich wäre nicht die Person und mir wird schnell langweilig, man sieht es ja auch an den einigen Themen, die ich mache, wenn ich nur ein wiederholendes Thema mit habe.
Ja.
Auf der anderen Seite gibt es genug Typen, die ich kennengelernt habe und um Gottes Willen, ich schätze die unheimlich, die sozusagen diese Struktur brauchen und immer wieder das gleiche Thema machen wollen. Solche habe ich auch schon mal, ich weiß nicht, wie es dir geht, auch geführt und irgendwann habe ich mich getraut, auch mal direkt zu fragen, zu sagen, hey, willst du neue Themen machen oder willst du...
Ja. Wo hier
bestehende Themen weiterleiten, ja, links oder rechts. Und dann war an einigen Stellen oft die Antwort, lass mich bitte bestehende Dinge weitermachen und ich will nichts Neues lernen. Und dann, okay, es ist fein. Also an manchen Stellen brauchst du das nicht.
Ist für mich tatsächlich schwierig, weil ich immer so ein bisschen das Gefühl habe, ich muss Leute weiterentwickeln. Und das war für mich immer kompliziert, wenn ich wusste, die Leute wollen sich gar nicht weiterentwickeln. Das war so, ja gut, dann mach weiter. Und ich glaube, auf der anderen Seite, ich habe auch gemerkt, dass die Charaktere mit mir nicht so gut klarkommen, weil ich immer neue Sachen will. Und ich einfach zu, ja, ich glaube, es ist aber auch so ein bisschen das Ding, wo ich gearbeitet habe, weil Gaming hat sich schnell geändert, Inkubatoren ändern sich schnell, Mobility ändert sich schnell. Und da war es mir einfach ein bisschen schwierig, wenn du so jemanden hattest. In bestimmten Jobs wie Data Engineering, was ja einfach beständiger sein muss, ist das, glaube ich, gut. Aber so bei Analysten und bei irgendwelchen Leads, die ich hatte, hat mich das fuchsig gemacht. Das, also komme ich schlecht mit klar, muss ich sagen.
Ja. Empfehlung ist klar, an gewissen Stellen immer mal wieder einen externen Berater auf einer Strategieebene reinzuholen. Wenn wir für Data sprechen, wirklich auch jemand, der sich nur mit Data auskennt. Es gibt noch weitere Leute, nicht nur uns zwei, um sozusagen klar nur dieses Thema zu bespielen. Ich glaube, es hilft ungemein in regelmäßigen Abständen einmal sich challengen zu lassen und auf der anderen Seite sozusagen zu überprüfen, frischen Wind reinzukommen. Beispiel aus dem CrossFit, was ich cool finde. CrossFit ist ja ein Mix aus unterschiedlichen Disziplinen. Da kannst du dir auch jemand mal als Gymnastiklehrer holen oder jemand sozusagen aus dem klassischen Gewichtsheben. Und du lernst sozusagen die Kompetenzen in den jeweiligen Bereichen weiter, um sozusagen einmal Expertise auf dem Fachgebiet bekommen, um dann generell besser zu sein. Ich glaube, sowas müsste man sich auch hier auf jeden Fall mal antun im Unternehmen. Ich finde da immer, man hat das Gefühl, wenn man nach Hilfe ruft, dass es immer irgendwie so eine Schwäche dasteht, was aber eigentlich ja nicht so sein soll.
Werbung in eigener Sache.
In den letzten 2 Jahren habe ich über 6 Bücher geschrieben, 200 Podcast-Folgen aufgenommen und ich habe mir überlegt, wie bekomme ich diese ganzen Informationen jetzt nochmal anders verpackt und in einem Mehrwert für euch kommuniziert. Mit meinem Team habe ich jetzt über 6 Monate mal drüber nachgedacht, was kann das denn sein und habe viele Ideen verschmissen und dann auch doch wieder angefangen. Es wird jetzt demnächst einen Videokurs geben, in dem ihr die Möglichkeit habt, alle Informationen, die ich über die letzten Jahre erarbeitet habe, wie wird ein Unternehmen datengetrieben, auf was muss man dabei achten, was sind Fails und vor allem, was sind aber auch gute Vorlagen, die man nutzen kann, um erfolgreich zu sein. Von daher nutzt die Chance, meldet euch bei mir und ihr bekommt Zugriff zu diesem Videokurs. Ich schicke euch alle Informationen dazu. Er kostet natürlich was, aber für die Leute, die am Anfang direkt zuschlagen, habe ich auch einen großen Rabatt. Ich freue mich.
Nee, überhaupt nicht. Also ich hatte gestern ein Meetup, wo wir auch das Thema hatten. Und es kam auch ganz schnell darauf, dass alle so meinten, ja, aber wie macht ihr das, wenn ihr länger irgendwie in einer Firma arbeitet? Oder wenn, also ich jetzt irgendwie als 5 Jahre VP, wie machst du das, dass irgendwann alles funktioniert? Ja, gar nicht, es geht nicht. Also das ist, glaube ich, auch sehr wichtig zu wissen, du kannst in Data nicht 100%ig on top of alles sein. Ja. Du kannst manche Sachen gut machen. Ich bin gut da drin, Sachen 80-20 oder 60-40 zu machen, aber du wirst nie ein perfektes Data Warehouse haben. Du wirst nie eine perfekte Reporting-Struktur haben.
Brauchst du auch nicht.
Nee, aber das ist eben so ein bisschen das Denken, was Leute ganz oft haben. Und dann ist auch total fein zu sagen, ey, Mut zur Lücke so ein bisschen. Und wenn irgendjemand die Lücke füllen kann, dann super.
Also genau, ganz, ganz kurz nochmal zur Erklärung, brauchst du nicht mit Data Warehouse komplex. Ich glaube, der Prozess ist, du bist in der Veränderung. Du wirst nie die Zeit haben, 100% Dokumentation und allerletzte. Aber es ist sozusagen 80%, 90% ist die Variante, die vollkommen ausreicht, um das Business zu bedienen. Ja. Sonst allein unternehmerisch gedacht, hättest du viel zu viele Leute auf einer Position sitzen, die am Ende nur noch Däumchen drehen.
Ja, und genau, du hast eben noch gesagt, dass sie lieber Sachen aufreißen und verschiedene Sachen machen. Das stimmt aber auch, ne? Wir haben heute Morgen Vorverkauf von unserem Chor-Konzert gehabt, übrigens in 90 Sekunden ausverkauft, muss ich auch mal kurz sagen. Total kranke Scheiße. Aber sowas, also ich habe diese Woche irgendwie, ich habe ein Meetup gemacht, ich war irgendwie mit irgendwelchen Leuten essen, habe ich zwischendurch mit den Kunden gearbeitet, mit dem Kunden gearbeitet. Ich mag auch dieses Kontext-Switching wahnsinnig, ne? Und dann auch nicht nur Data, sondern wirklich irgendwo ganz was anderes machen oder irgendwo sich mit ganz anderen Sachen beschäftigen, ob das jetzt irgendwo auf einer Bühne singen ist oder irgendwo einfach ein bisschen Brainstorm über Sachen, das finde ich wahnsinnig gut.
Ja, ein spannender Punkt.
Du musst, glaube ich, auch wenn du externe Leute dir reinholst, auch wirklich überlegen, willst du so einen Aufreißer, das ist, glaube ich, das beste Wort dafür, oder willst du jemanden, der für dich ein Projekt baut? Da hast du ja auch gesagt, ne, dann müssen wir diesen beiden, die beiden verschiedenen Typen müssen ganz klar für dich als Inhouse definiert sein.
Ja.
Und wir können auch gleich noch, ja, sag du erstmal, ich habe noch ein anderes Thema dazu.
Ja, ich finde es total spannend, das ist dieses, ich versuche irgendwie auch nochmal eine Parallele zu Sport oder sonst was zu finden, dass du dich eben bereicherst dadurch, dass du unterschiedliche Sachen feststellst. Ja. Und das ist ja das Tolle. Auch ich bin manchmal auf den Gang gekommen, externe Beratungen sozusagen zu sagen, naja, die gehen schlauer raus, als sie reingekommen sind und haben mehr Wissen. Aber auf der anderen Seite hilft es natürlich. Also es ist ja wie so eine Genossenschaft. Die Berater gehen dann irgendwo anders hin und profitieren dann von dem Wissen, was sie woanders mit aufgebaut haben, was ja auch okay ist. und so sehe ich es genauso. Du guckst ja Organisationen an, ich gucke mir Organisationen an und man stellt dann fest, okay, Folgendes hat bei einer anderen Organisation gut funktioniert, dann lass uns doch das mal probieren. Man hat natürlich auch nicht immer den idealen Weg, aber man weiß auf Basis von Testen, was funktionieren könnte und was nicht.
Und mir fällt auch ganz oft auf, dass der Weg, den ich jetzt bis jetzt kannte oder den ich machen will, vielleicht auch gar nicht gehen kann aus bestimmten Gründen. Und das ist auch spannend, weil ich mich dann wirklich in neue Sachen reinschieben muss. Ich kann jetzt zum Beispiel mit Microsoft Fabric arbeiten, wo ich ganz stolz auf mich bin. Ich meine, ich habe mit dir schon das Projekt gehabt, wo ich irgendwie mit Power BI arbeiten musste.
Ja, schlimm. Stimmt, ja.
Aber jetzt Fabric, also das ist schon, ist nicht mein Favorit, aber man kann das machen. Da können wir nochmal einen Bogen zurückschlagen, so ein bisschen, zu wann du Leute extern reinholen solltest. Ich glaube auch, dass mit den ganzen neuen Tools, die wir haben, sei es sowas wie Fivetran, sei es DBT, sei es whatever, dass auch ein bisschen einfacher wird, sich externe Hilfe reinzuholen, die Sachen aufbauen und dann läuft das einfach. Weil wenn du zum Beispiel, nimm mal diesen Fall, du hast eine ordentliche Strecke in Fivetran und DBT gebaut. Dafür hast du vorher 5 Data Engineers gebraucht. Und wenn du heute einen hast, der da drauf guckt und das ein bisschen wartet, cool. Wenn du aber ein Business hast, was sich nicht krass verändert und was nicht krass viele neue Data Sources hat und sowas, kannst du wirklich sowas einmal aufbauen lassen von externen, die das können, und dann läuft's. Und dann hast du eine Datenstrecke, funktioniert, Dashboards, fertig.
Ja, meine Rede sehe ich genauso. Wenn du ein Business hast, was sich maximal verändert, dann kannst du mit ETL-Tools arbeiten, aber wenn du standardisiert was aufbaust, dann nimm lieber kurzfristig Data Engineers drauf und guck, wo die Reise hingeht.
Genau. Ich denke, das wird auch mehr werden. Also ich habe das gestern bei diesem Meetup auch gesehen. Es kommen auch mehr Leute so ein bisschen auf den Trichter. Ey, ich kann das wirklich gut, mir macht das Spaß, das zu bauen. Also ich könnte jetzt wahrscheinlich mir die nächsten 5 Jahre Marketing Data Sources bauen und wäre nicht unzufrieden und hätte Bock darauf, weil ich einfach gerne Sachen verknüpfe und neue Tools dabei lerne. Aber das muss, glaube ich, echt mehr werden, dass Leute wirklich verstehen, das ist nicht mehr dieser Skill, du bist Data Engineer. Es ist eher so ein Skill, du kannst Daten gut aufbereiten, du verstehst gut, wie du Daten integrierst, du kannst gut Datenmodelle bauen, dann mach das doch dauerhaft. Und ich glaube, das ist immer wirklich spannender, weil ich habe das auch schon ganz oft bei Leuten in der Firma gesehen, die haben richtig Bock auf dieses eine Thema und dann kommt das nächste Ding, wo sie einfach gar keine Lust mehr zu haben. Und ich glaube, es müssen sich mehr Leute dazu entscheiden, wirklich zu sagen, ey, ich kann das gut, das macht mir Spaß, dann mach das doch mehr bitte. Und ich glaube, das geht nur, wenn du frei bist.
Ja, aber umso reifer ein Markt ist, umso mehr Spezialisten brauchst du für Themen. Klassisch sozusagen Data Analyst und Data Engineer. Jetzt gibt es Data Analysten Engineers sozusagen. Analytics Engineers, danke. Gerade überlegt, wie das Wort heißt. Und du siehst, wie sich plötzlich alles spezialisiert. Und umso mehr werden ja für gewisse Themen Experten gefragt. Lieber holst du dir ja teilweise jemanden rein, der sagt, okay, wie funktioniert es mit dem ETL-Tool? An welchen Stellen brauchst du es? Wann macht es Sinn? So ein klassischer Tool-Vergleich oder Methodenvergleich, anstatt es sich sozusagen selbst zu erarbeiten.
Ja, und das nächste Ding ist einfach, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, ich habe irgendwann in diesem komischen EU-Gremium zum Data Act und AI Act gesessen, wo ganz viele tolle Ideen waren. Und wo aber auch gesagt wurde, ja, um das alles zu machen, brauchen wir so und so viele Leute in Data-Jobs in Europa. Das war, glaube ich, so ein Faktor 10 von dem, was wir heute haben. Das war vor 3 Jahren. Und das wird nicht passieren, ne? Also das Ding ist auch einfach, die Leute müssen sich dran gewöhnen, Externe reinzuholen, weil es einfach auf dem Markt die Leute nicht gibt. Also wir hatten das ja auch schon mal, ne? Also wenn ich jetzt irgendwo ein Team mit 50 Leuten aufbauen soll, die nur Deutsch reden, dann würde ich sagen, nope, danke, da werde ich bescheuert von, das funktioniert nicht. Aber auch alleine, wenn du aus der ganzen Welt Leute ziehst, es gibt einfach nicht genug richtig gute Leute oder Leute, die es vernünftig können für Data-Jobs, als das, was du brauchst.
Oftmals, ja, das stimmt. Mit vielen Unternehmen, wo ich mich sozusagen auf Data-Leader-Ebene austausche, kriege ich jetzt auch mit, dass sie vor allem im Engineering-Bereich viel internationaler sind.
Ja, ich glaube, mein Data-Engineering-Team bei Freenow waren nachher 30 Leute und einer hat Deutsch gesprochen und war Deutsch. Das war's. Sonst niemand. Das war alles extern und überall her.
Ja, krass.
Von daher, also denkt drüber nach, was braucht ihr eigentlich? Und vielleicht muss ich einfach mehr Leute auf die dunkle Seite der Macht ziehen. Es gibt Kekse, war das nicht der Spruch? Oder nein, eigentlich gibt es keine Kekse mehr, weil die Cookies sind ja auch weg. Aber lass uns da jetzt nicht irgendwie hingehen.
Das war traumhafter Witz.
Super, ne? Richtig schön nerdig.
Ich heb den Teppich, dass er da drunter durchfließen kann.
Richtig guter Data-Joke. Data-Dad-Joke.
Data-Dad-Joke in Kombination, das ist schon hart. Ja, also Empfehlung ist, ich überlege gerade, wie wir unser Gespräch zusammenfassen können. An manchen Stellen macht es total Sinn, über extern zu gehen. Wir sehen im Markt gerade eine Professionalisierung im Data-Bereich. Das merkst du jetzt extrem für Spezialthemen wie Data-Katalog, ETL-Tools und Co. In dem Zuge kann man sich einmal überlegen, ist es ein strategisches Thema? Dadurch holt man sich mal vielleicht jemanden für einen Workshop oder für was auch immer auf einem C-Level-Management-Level rein, der so ein bisschen so die Reise vorgibt und dann guckst du, dass du es selber umgesetzt bekommst, weil die Kernkompetenz und die sozusagen Hoheit über die Daten sollte intern liegen. Du kannst mit Peakspitzen über externe gehen. Manchmal hilft es auch, wenn du komplett Data-Strukturen aufbaust, dass du es nur extern parallel machst und dann irgendwann in-house. Aber die klare Empfehlung ist eigentlich schon zu überlegen, wann und in welcher Form kann man mit externen arbeiten. Extern ist nicht immer schlecht.
Nein.
Aber man muss wissen, wann man es wie einsetzt.
Genau. Und ich merke bei mir auch, in jedem Job, wo ich länger als 2-3 Monate bin, denke ich mir so, ey, es läuft alles gut. Ich muss euch jetzt eigentlich erklären, wie ihr das langfristig mit einem vernünftigen Team machen könnt, damit ich wieder raus kann. Weil ich finde, ich bin für sowas dann irgendwann zu teuer. Und es funktioniert ja viel besser. Du kannst ja wirklich, wenn das da ist, damit weiterarbeiten mit 1-2 Leuten. Genau.
Ja.
Machen wir noch eine persönliche, aber wir haben schon eine persönliche Frage gemacht. Ne? Du hast mir schon als kompletten Browser-Tab-Messi bloßgestellt, was ich aber okay finde. Ich bin das sehr gerne. Muss ich hier eigentlich noch was Gemeines fragen? Ach genau, wir müssen noch mal, wie oft warst du jetzt eigentlich gerade Skifahren? Lass uns darüber noch mal kurz quatschen. Ich kann das ja gar nicht. Und wir haben ja schon gehabt, Jonas macht, also wir machen beide nicht gerne Urlaub, wir sind gerne weg und machen gerne was Spannendes. Aber wir konnten jetzt übrigens auch 2-mal nicht aufzeichnen, weil Jonas 2-mal nacheinander im Skiurlaub war. Innerhalb von 3 Wochen oder sowas.
Okay, danke, dass du mich sozusagen jetzt, ich habe mit dem MacBook gemacht, du machst es mit dem Skiurlaub. Folgende Situation, also wir in der Clique, Clique sind 4 bis 5 Paare, also es gibt eine enge und eine weitere Clique, aber wir waren mit 8 oder 9 Männern ein Wochenende Skifahren, von Donnerstag bis Sonntag. Das war sozusagen der klassische Deal und dann sind wir mit einem befreundeten Pärchen, die Frau ist die beste Freundin und Trauzeugin von meiner Frau, Skifahren mit der Familie. Das heißt, es kam dir so vor, als ob ich viel Urlaub gemacht habe, aber es war von Donnerstag bis Freitag Skifahren und wir sind wirklich Skifahren. Es war wenig Alkohol, vermeintlich wenig Alkohol.
Okay.
Und dann sind wir nochmal
Skifahren. Alles Betrachtungswinkel, ne? Also Point of View.
Und dann sind wir jetzt nochmal Skifahren gegangen von Samstag bis Samstag. Und es war toll, weil meine kleine Tochter zu sehen, wie sie jetzt mit 6 den ersten Skikurs gemacht hat und die Piste runterkommt, also da geht mir immer das Herz auf. Das sind so tolle Dad-Momente. Und wie sie dann sozusagen erzählt und stolz ist und da Pizza sagt man dazu, also wenn du sozusagen im Flug runterfährst, Pizza und Pommes. Also es hat sie total gefreut und wir hatten eher Sorge, ob und in welcher Form ist auch ein teures Vergnügen Skifahren,
klar,
sie das will, aber es scheint ihr Spaß gemacht zu haben und wir haben auch schon für nächstes Jahr gebucht.
Ist ein guter Urlaub. Ich fahre jetzt zum 4. Mal nach Fuerteventura in 3 Wochen. Innerhalb von 2 Jahren. Nein, anderthalb. Da kann man tauchen gehen, ist auch schön. Ja.
Ja, stimmt, du bist eher der Taucher.
Ja,
ja, ich glaube, was noch fehlt, was wir auf jeden Fall machen sollten, ist mal versuchen, ob wir schaffen, von donnerstags bis sonntags mal die Data-Community irgendwie in so ein, nicht Schloss, aber in so einem Offsite-Event-Location reinzubringen.
Du meinst so ein OMR-Festival für nur Data?
Nee, gar nicht so viele, vielleicht so 10, 15 Leute maximal.
Okay.
Genau, und dann das Wochenende von Donnerstag bis Sonntag mit Verpflegung, das könnte eigentlich ein cooles Thema sein.
Ja, wenn ihr das jetzt hört und das gut findet, dann kommentiert das mal unter unsere, oder schreibt uns einfach bei LinkedIn oder macht einfach selber einen Post dazu oder was weiß ich. Also das könnte echt spannend sein. Aber dann bitte im Sommer, damit das Schloss auch warm ist. Ich mag nicht gerne, ich war letztens auf einem Event
Schloss,
und da war es immer kalt. Hast du das Schloss gesagt? Gut, wir können auch eine Jugendherberge nehmen, aber das...
Das reicht auch, ja. Es geht ja um den Content und um die Sachen zu erarbeiten und mal ein bisschen zu überlegen, wo die Reise
geht. Aber wir hatten doch schon das Hedonismus-Ding. Ich mag gerne schöne Zimmer und schöne Hotels. Also das kriegen wir noch hin, da können wir drüber reden.
Tim geht dann ins benachbarte
Hotel. Genau, ich geh dann ins 5-Sterne-Hotel nebenan und komme dann tagsüber dazu. Das hat sich jetzt schlimmer angehört. Dann sollten wir jetzt lieber aufhören, weil sonst wäre ich hier noch weiter bloßgestellt, was für komische Luxusartikel ich mir kaufe.
Magst du nochmal zusammenfassen die Folge aus deinem Blickwinkel zum Thema wann freelancen, wann nicht? Also wirklich sozusagen, stell dir vor, es hört jetzt hier jemand, der gerade das Thema aufbaut. Welche Tipps hättest du und warum ist es so? Wirklich ganz non-biased.
Ich natürlich als Freelancer würde sagen, Freelancer sind immer gut, aber jetzt auch mal ganz ab davon und nicht ganz aus meiner Richtung. Guckt euch die Projekte an, die ihr habt. Entscheidet euch, ob diese Projekte wirklich was sind, wo ihr 2 Jahre lang Leute braucht und eigener Pain, denkt drüber nach, ist das Projekt irgendwann vorbei, habe ich dann noch Arbeit für die Leute, die du einstellst, weil das Schlimmste ist wirklich, geiles Projekt und dann musst du die Leute wieder rausschmeißen. Dafür ist Freelancing sehr gut, Timebox-Projekte und holt euch Hilfe. Also wenn ihr irgendwie denkt, dass ihr irgendwas nicht richtig könnt, dann ja, wir sind alle nicht super günstig, aber normalerweise kriegst du auch ordentlich was dafür zurück und es hilft eigentlich immer. Und das nächste Ding ist einfach, es gibt nicht genug Leute im Markt. Das heißt, wir müssen sowieso einen leichten Switch hinkriegen, dass Data wirklich ein Dienstleistungsberuf wird, der mehr ausgeführt wird von verschiedenen Leuten in verschiedenen Firmen.
Ja.
Freelancer super, yeah!
Und holt euch für Spezialgebiete Leute oder geht auf irgendwelche, vielleicht hören die ja auch jetzt hier den Podcast,
ja.
Schlaut euch allgemein auf und holt euch für Spezialgebiete immer wieder Experten. Es reicht auch manchmal sozusagen, sich mit anderen zu verbinden. So ist mein Podcast entstanden.
Ja.
Spricht mit anderen Data-Leadern und lasst euch die Sachen erklären. Jeder hat ja sozusagen ein unterschiedliches Spezialwissen.
Oh, unguter Punkt. Ich würde das Ganze auch wieder so ein bisschen unter Make or Buy machen. Ne? Also wir haben ja schon oft genug über Tools geredet, wo ich ja ganz klar der Meinung bin, make ein bisschen selber und buy alles, was Leute besser können. Und das würde ich genauso bei externen sehen. Wenn du weißt, du musst irgendwie jahrelang oder monatelang dir irgendwie dich aufschlauen und du brauchst irgendwo Hilfe, mach das, aber es ist genauso, als ob du dir ein neues Tool reinholst. Vielleicht kann man das gut so vergleichen. Externe Data-Beratung sind wie sich ein teures Tool kaufen, was aber eine Menge Probleme löst.
Ja, guter Punkt.
Und vielleicht bringt ja auch der externe Berater das beste Tool mit. Das kann genauso sein. Oder andersrum.
Ja, und oftmals hilft es ja auch, hinter verschlossenen Türen nochmal offen über ein Tool zu sprechen.
Total.
Alle Tools haben irgendwelche Vor- und Nachteile. Und es muss einem nur klar sein, welches sind.
Ja, jedes.
Ja.
Nichts ist perfekt. Auch kein Freelancer ist perfekt.
Ja, sehr gut.
Sehr schön.
Tim, vielen, vielen Dank für die Folge.
Sehr gerne.
Und Jonas, viel Spaß bei Browser schließen.
Ich mache jetzt noch mehr auf. Ich mache jetzt alles auf, was hier geht. Er rauscht ein kleines bisschen, aber das ist gut. Ich habe jetzt wieder einen Lüfter. Das muss auch so sein.
Ja, Mann. Cool. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.